Kaulitsch ist Jurist, Zeithistoriker und Medienethiker und arbeitet für die Datum-Stiftung für Journalismus und Demokratie. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Alternative Medien, Definition, Geschichte und Bedeutung. Hallo Luis.
Hallo.
Datum-Stiftung, was ist die Datum-Stiftung?
Die Datum-Stiftung ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die wir im vergangenen Jahr gegründet haben. Der Grund ist, dass wir in Österreich den Journalismus sowohl ökonomisch wie auch politisch unter Druck sehen. Und wir glauben, dass eine neue Stiftung dazu beitragen kann, den Journalismus als Dienstleistung einer liberalen Demokratie entsprechend abzusichern. Und das machen wir durch Veranstaltungen, gezielte Förderungen einzelner Projekte. Wir sind außerdem auch jetzt Mitinitiator des Media Forward Fonds in Deutschland, Schweiz und Österreich und auch durch eigene Publikationen.
Dieser Fonds, also ein Fonds heißt immer, es fließt Geld. Was genau macht dieser Fonds?
Der Fonds ist dazu da, dass er Medien fördern möchte, die einerseits gemeinwohlorientiert sind und andererseits nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln. Das heißt, in dieser Zeit der digitalen Transformation, wo es alte Geschäftsmodelle im Journalismus zunehmend schwierig haben, versucht dieser Fonds, solche Medien zu fördern, die neue Methoden und Ansätze entwickeln und hilft denen über eine gewisse Übergangszeit mit der finanziellen Hilfe.
Das heißt, ihr finanziert alternative Medien?
Wir unterscheiden nicht, ob es ein sogenanntes Mainstream- oder Alternativmedium ist, denn es gibt ja auch Alternativmedien, die sehr guten Journalismus machen.
Da reden wir jetzt drüber. Warum hast du dieses Buch überhaupt gemacht? Also welche Fragestellungen hattest du im Kopf?
Also ich muss da ein wenig ausholen. Ich habe mich schon beruflich viel mit sogenannten Alternativmedien beschäftigt. Ich war langjähriger Mitarbeiter des österreichischen Presserats und im Unterschied zum deutschen Presserat befassen wir Österreicher uns lustigerweise bei der Selbstkontrolle sehr oft mit diesen Alternativmedien, weil der Presserat in Österreich da offenbar seine Zuständigkeit weiter steckt als in Deutschland. Und dementsprechend habe ich beruflich schon viel damit zu tun gehabt und habe dann begonnen, mich auch wissenschaftlich stärker damit zu befassen, mit dem Phänomen. Habe in Fachzeitschriften publiziert und dann sind die Herausgeber der Buchreihe Medienwissen kompakt bei Springer VS auf mich zugekommen und haben gefragt, Herr Paulitsch, könnten Sie sich nicht vorstellen, zu dem Thema alternative Medien ein Buch zu schreiben? Und das war durchaus eine Herausforderung, die ich aber gerne angenommen habe.
Springer VS, nicht zu verwechseln mit dem Axel Springer Verlag in Berlin. Springer VS ist ein Wissenschaftsverlag, ne?
Ganz genau.
Ist das eine wissenschaftliche Arbeit, die du da ablieferst? Also ist das eine Studie?
Ich würde eher sagen, es ist eine Zusammenfassung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Diese Reihe richtet sich vor allem an Studierende, Lehrpersonen, uninteressierte Laien und versucht in einfach verständlicher Form ein medienwissenschaftliches Thema darzulegen. Und ich habe dementsprechend mich im Buch auf bisherige Ansätze in der Kommunikationsforschung zu Alternativmedien bezogen, habe aber auch die politische Bedeutung dieser Projekte analysiert.
Okay, was sind alternative Medien?
Ja, da fängt es schon an, dass der Begriff gar nicht so leicht zu erklären ist, weil er in der Forschung nicht trennscharf oder einheitlich definiert wird. Der Begriff Alternativmedium wurde im Laufe der Geschichte, kann man sagen, oder der vergangenen Jahrzehnte für ganz unterschiedliche Publikationen angewandt. Wenn wir ins 20. Jahrhundert schauen, dann stammt der Begriff eigentlich aus dem Kontext sozialer Bewegungen, wie zum Beispiel der Studierendenrevolte oder der Anti-AKW-Bewegung. Das waren linke Gegenöffentlichkeiten, die auf eigene Alternativmedien zurückgegriffen haben, um die Gesellschaft zu verändern. Das hat dazu geführt, dass auch in der Kommunikationsforschung eigentlich bis zum Jahr 2010 in etwa man eher das linksprogressive oder emanzipatorische Potenzial von Alternativmedien ins Zentrum gerückt hat.
Also so freie Radios und sowas oder eher so die Flugblattdruckereien?
Ganz genau, dazu zählen sowohl Flugblätter wie lokale Stadtzeitungen, aber auch freie Radios. Also all das, was im 20. Jahrhundert soziale Bewegungen für sich genutzt haben, fiel unter diesen Begriff. Und dann mit der Digitalisierung und dem Aufkommen des Web 2.0 hat die extreme Rechte zunehmend den Begriff für sich vereinnahmt, was auch dazu geführt hat, dass sich die Kommunikationswissenschaft mittlerweile stärker mit dem demokratieschädigenden Potenzial alternativer Medien befasst.
Lässt sich überhaupt allgemeingültig ausdrücken, woran ich ein alternatives Medium erkenne? Oder vielleicht eher daran, woran ich es nicht erkenne, also das im Gegenteil.
Das muss man sagen, wird auch durch die Digitalisierung zunehmend schwieriger, weil sich ja die verschiedenen Medien oder man kann sagen die Mainstream-Medien und die Alternativmedien im Netz zunehmend angleichen, weil sie eben zum Beispiel dieselben Kanäle wie Social-Media-Plattformen bespielen. Eine erste wichtige Voraussetzung ist das Selbstverständnis eines Mediums. Vertritt dieses Medium die Position, dass es mit seiner Berichterstattung eine Gegenöffentlichkeit aufbauen möchte? Das heißt, grenzt es sich bewusst von der etablierten Medienlandschaft ab? Das finden wir zum Beispiel derzeit bei ganz vielen rechten Medien. Das kann sich schon aus dem Titel ergeben. Zum Beispiel, wenn wir an diesen extrem rechten Blog Journalistenwatch denken oder auch an Anti-Spiegel. Das sind schon so Definitionen, wo ich anhand des Titels erkenne, dieses Medium tritt als Opposition zur etablierten Presse auf. Aber es ist auch die Wahrnehmung der Konkurrenz und des Publikums ausschlaggebend. Und derzeit ist die Forschung dazu übergegangen, dass man Alternativität auf drei Ebenen begreift. Einerseits auf der Mikroebene, da geht es vor allem um die Inhalte und die Akteure dieser Medien. Dann auf der Mesoebene um Organisation und Nachrichtenverbreitung. Und noch auf einer Makroebene, wie stellt sich dieses Medium zur gesamtgesellschaftlichen Funktion von Presse und Berichterstattung? Also das ist ein bisschen kompliziert, aber man kann es zusammenfassen mit, es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen können, dass ein Medium als alternativ gilt. Zum Beispiel, wenn ein Medium bewusst auf Werbeanzeigen verzichtet und auch keine professionellen Journalisten beschäftigt, dann könnten wir es bereits als Alternativmedium bezeichnen, selbst wenn es seriös Berichterstattung macht.
Das heißt, am Ende wäre selbst so ein Podcast wie meiner hier ein alternatives Medium?
Das kommt einerseits ein wenig darauf an, wie du dich selbst positionierst zur etablierten Presse. Ich nehme an, du machst sehr seriösen Podcast-Journalismus.
Nicht notwendigerweise, aber meine Positionierung zu den sogenannten Mainstream-Medien, also ich sehe die durchaus positiv bei aller Kritik, die an denen ja geboten ist.
Also ich würde sagen, zum Beispiel Übermedien ist ein Medienprojekt, das ich durchaus in diesen Bereich der Alternativmedien einordne, das nenne ich auch in meinem Buch, weil es ein medienkritisches Portal ist, das in erster Linie die etablierte Berichterstattung beurteilt und kritisiert. Wenn es jetzt nur um das Format Podcast geht, dann müssen wir sagen, mittlerweile hat eigentlich jedes etablierte Medium ein Podcast-Format. Das heißt, auch da müssen wir das immer, diesen Begriff Alternativmedium oder diesen Gegensatz, den müssen wir innerhalb eines Kontinuums betrachten. Also es ist oft so, dass es gerade Alternativmedien sind, die mit experimentellen Formaten anfangen oder auch mit partizipativen Formaten und dann im Laufe der Jahre übernehmen etablierte Medien auch diese Methoden und Formate und somit werden sie irgendwann Mainstream. Das ist dasselbe wie zum Beispiel in den 70er Jahren haben freie Radiosender zunächst ihren Zuhörern die Möglichkeit gewährt, anzurufen und Sendungen live mitzugestalten. Das macht heute de facto jeder etablierte Radiosender.
Aber wenn das doch jetzt alles in so ein Wibbly-Wobbly-Kontinuum ist und überhaupt keine, wie du gesagt hast, trennscharfe Definition möglich ist, wie gehst du denn dann daran, um überhaupt über dieses Thema nachzudenken? Also du musst ja irgendeinen Faden aufgreifen.
Also ich glaube, einerseits ist es wichtig, sich die Geschichte anzuschauen von Alternativmedien, nämlich auch vor dem Blick, das verändert sich laufend und das wird immer schwieriger. Und deswegen komme ich auch zunehmend zu der Annahme, also auch am Ende meines Buchs, Ich glaube, dass diese Abgrenzung Mainstream-Medium, Alternativ-Medium heute gar nicht mehr so sinnvoll ist. Ich glaube, sinnvoller wäre heute, dass wir unterscheiden zwischen journalistischen und nicht-journalistischen Medien. Oder man könnte auch sagen, seriösen Medien und Propagandamedien. Aber andererseits glaube ich schon, dass wir anhand der Faktoren, die ich bereits genannt habe, also durchaus es Indizien gibt, dass wir ein Medium als alternativ einstufen wollen, und das ist eben in erster Linie die Selbstdefinition oder das Selbstverständnis.
Wenn ich mir jetzt, wir hatten eben kurz die Veröffentlichung des Axel Springer Verlags angucke, wo sitzen die? Weil ich sehe da recht viel von dem, was ich Propaganda mit journalistischen Mitteln nennen wollen würde. Aber gleichzeitig sind die Publikationen des Axel Springer Verlags ja sowas von Mainstream-Medien, weil sie auch so alt sind. Also gibt es irgendwo in diesen Dimensionen, in denen du guckst, gibt es da irgendwelche Schwellwerte, ab denen ein Medium ins Alternative kippt oder so?
Ja, also ich würde sagen, beim Axel Springer Verlag ist es für mich schwieriger zu beurteilen, weil er doch professionelle Journalisten beschäftigt, klar kommerziell ausgerichtet ist, wie ein Großteil der etablierten Medienlandschaft, und sich auch ja nicht selbst als Gegenöffentlichkeit versteht. Also in seinem Selbstverständnis ist er ja eher, würde ich sagen, eines der reichweitenstärksten etablierten Medien. Ein Beispiel, das ich da anführen würde, wäre die Schweizer Weltwoche. Da, finde ich, kann man schon eher sagen, dass dieses Medium, das eigentlich früher ein liberales Schweizer Wochenmagazin war und ja auch in der Schweiz sehr etabliert war, sich seit der Übernahme durch Roger Köppel so stark gewandelt hat und auch in den Positionen, die es vertritt, zunehmend als Alternativmedium gilt, und das deckt sich auch mit der Kommunikationsforschung. Also in den vergangenen Jahren in wichtigen Publikationen in dem Bereich wird die Weltwoche bereits angeführt im Bereich der rechtsalternativen Medien.
Solche Positionen lese ich aber auch in, ich sag mal, journalistischen Medien, also Positionen, die eine Gegenöffentlichkeit einnehmen. Also wo ist die Grenze zwischen, ich sage mal, legitimer journalistischer Kritik und illegitimer alternativmedialer Kritik, was dann ja sehr oft ins Propagandistische kippt auch?
Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es nur um die Positionen geht, sondern auch zum Beispiel, wer vertritt diese Positionen. Wenn ich zum Beispiel als Medium Verschwörungstheoretikern ein ganz prominentes Podium einräume und die nicht in Relation setze, also diese klassische False Balance, wäre das ein Indiz, dass das Medium eher im Bereich der Alternativen zu verorten ist. Also da gibt's aber auch wie immer Abgrenzungsschwierigkeiten. In den USA ist Fox News ein sehr gutes Beispiel, ist ein klassischer Grenzfall. Im deutschsprachigen Raum würde ich da den österreichischen Privatsender Servus TV anführen, bei dem auch immer wieder dieses Problem vorhanden ist, dass der einerseits ein sehr reichweitenstarker Fernsehsender ist, der auch zum Teil seriösen Journalismus macht und dann aber wieder Formate hat, wo er gewissen Querdenkern oder fragwürdigen Experten ein ganz breites Podium bietet, wie wir es eigentlich nur von klassischen rechtsalternativen Medien kennen.
Das fällt mir sowieso häufig auf, dass viele von denen, die ich als alternative Medien bezeichnen würde, ihre propagandaartigen Beiträge garnieren mit durchaus seriösem Journalismus. Ist das Zufall oder ist das eine Strategie von denen? Weil ich kann immer wieder, wenn ich sage, hör mal, den Quatsch kannst du dir doch nicht durchlesen, dann gibt's immer wieder die Möglichkeit, wieso, das hat doch Hand und Fuß, der Artikel vorgestern war doch völlig in Ordnung und seriös.
Ja, das ist durchaus die Schwierigkeit, dass das auch bewusst vermengt wird. Man kann schwer verallgemeinern. Es gibt natürlich einzelne Projekte, die nichts mit seriösem Journalismus zu tun haben. Also ich würde zum Beispiel den österreichischen Sender auf 1 anführen. Das ist so ein apokalyptisches, verschwörungsideologisches Weltbild, das dort vertreten wird, dass man selten von seriösem Journalismus sprechen kann oder so gut wie nie. Aber es gibt zum Beispiel Medien wie Apollo News, so ein rechtslibertäres, junges Medium. Das ist nicht so eindeutig. Also da vermischt sich das durchaus mit von professionellem und propagandistischem Inhalt. Also Und da bin ich wieder bei dem Punkt, das ist ein gewisses Kontinuum und wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so leicht, weil eben auch bestimmte Alternativmedien bewusst diese Strategie anwenden, dass sie zum Teil seriös arbeiten und zum Teil dann aber im Sinne einer politischen Weltanschauung oder einer Ideologie sehr propagandistisch oder zumindest tendenziös.
Jetzt möchte ich persönlich gerne keine Beiträge von alternativen Medien verbreiten. Jetzt macht irgendein alternatives Medium aber einen Beitrag, der seriös gearbeitet ist, der sinnvoll mir erscheint. Wenn ich den jetzt verbreite, mache ich mich dann schuldig im Sinne von, ich will eigentlich diese alternativen Medien nicht befördern?
Also ich glaube, in Zeiten von Clickbaiting und Social Media muss man sich bewusst sein, dass man auch, wenn man etwas thematisieren möchte, sehr schnell zu einer Reichweite beitragen kann. Ich halte es aber auch für nicht zielführend, solche Medienprojekte einfach totzuschweigen. Also ich glaube, man sollte sie thematisieren. Wenn ich aber einen ganz problematischen Artikel vor mir liegen habe, dann muss ich mich entscheiden, will ich dem Reichweite verschaffen. Und ich würde aber auch differenzieren zwischen einfachen Userinnen und Usern und politischen Akteuren, weil das ist das eigentliche Problem, das ich gerade sehe, dass ja Politiker, die durchaus sich als demokratisch und als verantwortungsbewusst definieren würden, auch zunehmend sehr fragwürdige Medieninhalte verbreiten oder zumindest problematischen Medien Interviews geben.
Ich denke die ganze Zeit, gibt's eigentlich, also du hast ja in die Geschichte geguckt, hast auch eben schon ein bisschen davon erzählt. Also fangen wir damit mal an. Wann genau fing das an? Mit dem Buchdruck? War das nicht schon ein alternatives Medium zum Pfarrer, der gesagt hat, wie die Welt ist?
Ganz genau. Es gibt alternative Medienangebote, seit publizistische Medien existieren. Und eben zu Beginn im 16. Jahrhundert war die Presse von unten das, was in Form von Flugschriften der Reformator verbreitet wurde. Also da können wir bereits von alternativen Medien sprechen. Wir können auch bei den Manifesten der Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts von alternativen Medienangeboten sprechen. Der Begriff selbst kam aber, wie gesagt, erst im Zuge der sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf, vor allem mit den Studierendenprotesten. Und deswegen habe ich mich auch im Buch auf diese Zeit dann fokussiert. Also ich habe da die alternativen Zeitungen, die freien Radios und das Internet mit den neuen alternativen Online-Medien genauer beleuchtet.
Heißt das, alternative Medien, zumindest das, was wir heute als alternative Medien bezeichnen würden, sind eine Erfindung der Bundesrepublik Deutschland?
Nein, so würde ich das nicht sagen, weil natürlich gab es auch in anderen Ländern entsprechende publizistische Gegenöffentlichkeiten. Aber nachdem ich ein deutschsprachiges Buch verfasst habe, ist der Begriff Alternativmedium eben vor allem mit Deutschland verbunden. Also zum Beispiel im Englischen hat sich die Bezeichnung Partisan Media etabliert, wo man heute auch sagt, oft dies fast besser, weil sie eben diesen parteiischen Charakter, den heute viele Medienprojekte haben, hervorhebt.
Aber damit wäre die Berliner Taz ja dann auch ein parteiisches Medium und damit ein alternatives.
Ja, die Berliner Taz erwähne ich auch im Buch, weil die auch unter dem Anspruch einer linken Gegenöffentlichkeit gestartet ist, Ende der 70er Jahre. Vor allem sich am Anfang an Studierende, an Linke oder die Hausbesetzerszene gerichtet hat. Dann aber im Laufe der Jahre sich entsprechend professionalisiert hat, vor allem in ihren Strukturen, aber auch in den Personen, die für sie tätig sind. Und heute würde ich sagen, ist sie weiterhin ein klar links ausgerichtetes Medium, aber eins, das sich durchaus etabliert hat und auch bei der Kollegschaft und beim Publikum entsprechend anerkannt ist. Also ich glaube, heute kann man die Taz schon der etablierten Medienlandschaft zuordnen.
Warum hast du dein Buch nicht parteiische Medien genannt? Ich finde den Begriff, also ich finde den sehr, sehr treffend gerade.
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich schon der Meinung bin, dass der Begriff Alternativmedium mittlerweile so viel gebraucht wird und vor allem mit dem Aufkommen der Rechten wieder so stark derzeit im Umlauf ist, dass es mir schon ein Anliegen war, diesen Begriff mal genauer zu beleuchten und auch aufzuzeigen, wo man ihn kritisch sehen kann, aber eben sehr wohl, wir sollten immer mit berücksichtigen, mittlerweile ist das oft auch eine Selbstbezeichnung zu PR- und Werbezwecken, gerade auf der rechten Seite. Und deswegen ist es zumindest gut, wenn man ihn heute in der Öffentlichkeit unter Anführungszeichen setzt.
Sehen wir überhaupt noch relevante linke alternative Medien oder progressive alternative Medien?
Ich würde schon sagen, ja. Also da müssen wir jetzt unterscheiden. Wenn wir von diesen hyperparteiischen Medienrechten, muss man sagen, da dominiert die Rechte ganz klar. Und auch was die Anzahl der Alternativmedien betrifft, hat die politische Rechte sicherlich die Nase vorne. Es gibt aber auch einerseits sehr weit links stehende Publikationen, die haben zwar oft nur eine kleine Reichweite und eine kleine Zielgruppe, die sind aber nicht von der Bildfläche verschwunden. Und es gibt ja auch noch weiterhin linksalternative Medien, die schon in den 70er, 80er Jahren gegründet wurden und bis heute überlebt haben. Also man kann zum Beispiel auch die Zeitschrift Konkret nennen, die ja auch nach wie vor erscheint und ja auch ein Alternativmedium in dem Sinne ist. Und dann gibt's aber eine weitere Gruppe und da würde ich sagen, kann man auch sehen, dass sich dieser Begriff Alternativmedium nicht nur auf die Rechte oder auf politische Organe beschränkt. Es gibt nämlich zunehmend Angebote, die sich von der Medienlandschaft, von der etablierten bewusst abgrenzen, aber eher im Hinblick auf das kommerzialisierte Mediensystem. Also die sagen, wir wollen nur unseren Mitgliedern verpflichtet sein, wir wollen seriösen Journalismus machen, wir wollen auf Phänomene wie Clickbaiting oder Eilmeldungen verzichten.
Du meinst die Newsletter und sowas, ne?
Zum Beispiel, also in meinem Buch erwähne ich Krautreporter in Deutschland, die Republik in der Schweiz, die sehr renommiert dort ist. Jetzt in Österreich haben wir ein neues Projekt, das sich noch im Aufbau befindet, das heißt Jetzt. Und das sind diese Medienprojekte, die einerseits den sogenannten Slow Journalism betreiben. Also sagen wir, haben da einen Unterschied und sich aber auch in ihrer Selbstbezeichnung eben auch bewusst abgrenzen von den gängigen Praktiken in der Berichterstattung. Und deswegen ist das, finde ich, auch eine Gruppe, die man in diesem Kontext der Alternativmedien aufzählen kann.
Aber wenn du auf die gesellschaftliche Wirkung der Alternativmedien guckst, die Schlagkraft dieser progressiven alternativen Medien ist doch um Größenordnung geringer als die Schlagkraft der autoritären Populisten, nenne ich sie mal.
Würde ich auch sagen, zumindest was jetzt die Bedeutung für politische Parteien betrifft, da haben es andere Parteien überhaupt nicht geschafft, da mitzuhalten. Man kann auch sagen, zu Recht, weil wir ja eigentlich im 20. Jahrhundert zunehmend den Konsens entwickelt haben, Berichterstattung ist Aufgabe von unabhängigen Medien und nicht von Parteien. Andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel Korrektiv als Alternativmedium bezeichnen würde, kann man sagen, mit den Recherchen zu Potsdam haben die auch einen sehr starken Impact auf die Gesellschaft gehabt.
Würdest du Korrektiv als Alternativmedium bezeichnen?
Jetzt nicht unbedingt, weil ich doch finde, die machen seriösen Journalismus, die fokussieren sich auf Faktenchecks und soweit ich das überblicken kann, beschäftigen die auch fast ausschließlich seriöse und professionelle Journalisten. Trotzdem haben sie natürlich diesen gemeinwohlorientierten, ins aktivistisch gehenden Ansatz, wo man wieder argumentieren könnte, vielleicht ist das weniger ausgewogener Journalismus, sondern eben eher Journalismus im Sinne eines Alternativmediums.
Bleiben wir bei den autoritären Populisten. Es scheint ja so, dass Alternativmedien und Rechtspopulismus, Rechtsextremismus einander irgendwie bedingen und oder befördern. Wie hängen die beiden zusammen? Also wer bedingt da wen? Wer führt, wer folgt? Ist das auflösbar?
Ist es mittlerweile nicht mehr. Also natürlich könnten wir sagen, all diese Medien, die agieren einfach als der verlängerte Arm der rechten oder rechtsextremen Partei. Wenn wir dann aber in die Praxis schauen, dann sehen wir, das stimmt im Einzelfall gar nicht. Natürlich gelten diese Medien als zentrale Sprachrohre, zum Beispiel der AfD oder in Österreich der FPÖ. Sie weichen aber in der Praxis dann doch manchmal auch von der Parteilinie ab. Also ich darf daran erinnern, das Magazin Kompakt, das weiter erscheinen darf, das hat im Jahr 2022 Sarah Wagenknecht auf seine Titelseite gehoben mit der Schlagzeile »Die beste Kanzlerin«. Wir haben in Österreich das rechtsextreme Magazin InfoDirect, das attackiert immer wieder auch einzelne FPÖ-Politiker, die aus seiner Sicht vom Kurs abweichen. Das heißt, in der Forschung ist man eigentlich dazu übergegangen, dass man rechte Parteien und rechtsalternative Medien in einer sogenannten Symbiose, also einem Verhältnis aus gegenseitigen Abhängigkeiten, Beeinflussungen und inhaltlichen Orientierungen sieht. Und dementsprechend müssen wir auch heute den globalen Rechtspopulismus viel stärker in einem wechselseitigen Verhältnis von Parteien und Medienprojekten und Jugendbewegungen sehen.
Ich hatte es ja eben mit der Schlagkraft. Wenn man den ganzen Tag im Internet in den Socials rumhängt, dann sieht es ja aus, als gäbe es so eine alternativ-mediale Übermacht, die Agenda-Setting betreibt wie niemand sonst. Wie weit reichen diese Outlets tatsächlich?
Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man sich Umfragen anschaut oder auch Reichweitenmessungen, dann liegt die regelmäßige Nutzung und die Bekanntheit dieser Projekte offenbar nach wie vor im einstelligen Prozentbereich. Also diese Medienprojekte sind nicht so groß, wie sie sich oft selbst geben und machen. Aber sie haben auf den sozialen Plattformen eine überproportionale Sichtbarkeit und nachdem immer mehr Menschen soziale Medien nutzen, ist auch davon auszugehen, dass diese Medien in der Zukunft weiter an Bekanntheit erlangen werden. Das liegt zum einen daran, dass diese Medien, diese rechten alternativen Medien, es von Anfang an verstanden haben, wie soziale Plattformen funktionieren und ich würde sagen, mehrheitlich auf das Prinzip gesetzt haben, Quantität vor Qualität. Das heißt, man ist sehr aktiv im digitalen Raum, man veröffentlicht enorm viele Beiträge. Das können wir bei Medien wie Tichys Einblick oder der Weltwoche sehen. Da kommen auf YouTube mehrere Beiträge pro Tag manchmal. Und andererseits unterstützt man sich auch gegenseitig im digitalen Raum. Also das ist auch ein Trend, der ging von Bewegungen wie der identitären Bewegung aus, dass man gezielt auch Kampagnen im Netz lanciert und sich gegenseitig auch auf Social Media zur Reichweite verhilft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn wir mit jetzt in die USA schauen oder generell auf die dominanten Social Media Plattformen, dann werden extremistische und populistische Inhalte ja auch gezielt befördert. Also wir sehen ja sowohl bei X von Elon Musk wie auch jetzt bei Meta, dass rechte Akteure wieder vermehrt an Sichtbarkeit erhalten.
Diese alternativen Medien, mich persönlich regen die immer ganz fürchterlich auf, weil, hatte ich ja eben schon gesagt, die tun so, als würden sie Journalismus betreiben, als würde da eine saubere, handwerklich saubere Recherche dahinter stecken. Tatsächlich verbreiten sie aber im Wesentlichen Meinung, also Propaganda, wenn man so will. Abgesehen jetzt von meinem persönlichen Problem mit denen, sind alternative Medien ein Problem für die Gesellschaft? Ein so großes Problem, wie es mir manchmal scheint?
Ganz klares Ja, weil das Problem ist, dass diese Propaganda, die betrieben wird, ja nicht offengelegt wird. Und wir sehen das immer wieder in gesellschaftlichen Krisen, dass sich sehr viele Menschen, die dann verunsichert sind, teilweise auch zu Recht die etablierten Medien kritisieren, dass sich die dann diesen Medienprojekten zuwenden, in dem Glauben, das seien unabhängige oder freie Medien, wie sie sich gerne bezeichnen. Und in Wahrheit sind das aber Medienprojekte, die vor allem einen Hegemoniewandel bewirken wollen zugunsten der politischen Rechten. Also das ist de facto, wie du gesagt hast, politische Propaganda. Und ich würde nicht mal noch das als Problem sehen, wenn man sagt, das sind Medien, die jetzt einfach rechte Standpunkte beziehen.
Es ist ja letztendlich Ausdruck von Meinungsfreiheit.
Ganz genau. Aber das Problem ist, bei sehr vielen dieser Projekte haben sich fragwürdige und ich würde sagen demokratiegefährdende Methoden etabliert. Das ist zum einen die klassische Desinformation, wo man eben bewusst Studien selektiv oder falsch zitiert, wo man eben sogenannte Experten lädt, die in Wahrheit gar keine Expertise auf dem Gebiet haben oder als umstritten gelten. Und andererseits werden sehr gern auch Verschwörungserzählungen verbreitet und die richten sich immer gegen eine vermeintlich liberale Elite, die gegen die Bedürfnisse der Bevölkerung arbeiten. Ich erwähne in dem Zusammenhang gerne den Aufsatz von Politikwissenschaftler Markus Linden, der beschreibt das als eine negative Öffentlichkeit. Also da ist ein eigener Diskursraum entstanden, in dem es eigene Wahrheiten gibt. Dort ist die Öffentlichkeit nie diskursiv, das ist immer dieselbe Erzählung, die verbreitet wird. Und das führt, denke ich, sehr wohl dazu, dass gewisse Menschen, die permanent mit diesem Narrativ vom gesellschaftlichen Weg in den Untergang konfrontiert sind, sich dann auch von demokratischen Akteuren und Prozessen abwenden.
Du sagtest gerade, dass Verschwörungstheorien letztlich gegen Liberale, gegen die offene Gesellschaft. Hast du eigentlich schon mal Verschwörungstheorien gegen Illiberale, gegen geschlossene Gesellschaften gesehen? Oder gehen die alle immer gegen den Westen, wie man so schön sagt?
Also die gehen fast ausschließlich gegen liberale Akteure. Es gibt natürlich, man kann nicht verallgemeinern, zum Beispiel gibt es auch Untersuchungen jetzt zum Thema Russland-Berichterstattung, die auch gezeigt haben, dass Alternativmedien wie Tichys Einblick oder Reitschuster dann auch Wladimir Putin kritisiert haben. Also es ist jetzt, ich halte mich immer zurück zu sagen, die berichten alle so. Aber es fällt sehr wohl auf, dass sie alle dasselbe Feindbild haben. Und das ist, wie gesagt, meistens die sogenannte linkswoke Gesellschaft. Und darunter fallen Politiker, unabhängige Medien und seit der Pandemie vermehrt auch die Wissenschaft.
Diese Art von Verschwörungserzählung sehe ich auf der linken Seite genauso. Schließt sich da das berühmte Hufeisen?
Ich würde das nicht so sehen, weil es stimmt schon, es gibt auch auf der linken Seite bestimmte Erzählungen, die manchmal einen verschwörungstheoretischen Ansatz haben. Aber in der Regel richtet sich die Kritik bei der Linken viel stärker gegen die Strukturen. Also diese Kritik ist eher systemischer Natur, wohingegen bei rechtsalternativen Medien das fast immer auf eine persönliche Ebene reduziert wird. Das heißt eben, die Erzählung ist nicht, dass eine Energiekrise da ist, weil wir uns nicht autark aufstellen als Gesellschaft, sondern weil es eben sogenannte Globalisten gibt, die bewusst gegen den Willen der Bevölkerung agieren. Und das sehe ich in dieser Form bei der Linken nicht.
Wenn also rechtsalternative Medien demokratiegefährdend sind, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Mehrheit der Gesellschaft ein Interesse an einer stabilen, funktionierenden, liberalen, pluralistischen Demokratie hat, Rechtsstaatlichkeit und so. Wenn die also demokratiegefährdend sind, wie kann die Gesellschaft sich überhaupt sinnvoll gegen diese Medien zur Wehr setzen? Muss sie das überhaupt?
Ja, das denke ich schon, dass man hier Gegenstrategien entwickeln sollte. Ich glaube aber nicht, dass Verbote der richtige Weg sind. Das haben wir auch jetzt gerade wieder bei Kompakt gesehen. Das ist juristisch enorm schwierig und ich sehe da auch Konflikte zur Presse- und Meinungsfreiheit. Abgesehen davon, mit der Digitalisierung ist es so leicht geworden, ein Medium zu gründen. Das heißt, auch wenn ich jetzt auf den Gedanken komme, gezielt ein Medium erfolgreich zu verbieten, dann wären die Akteure dahinter sehr leicht und schnell ausweichen können, denke ich. Aber es gibt natürlich sowohl auf Ebene der Politik wie der Medien und der Zivilgesellschaft Gegenstrategien. Fangen wir an bei den Medien. Ich glaube, dass man dem seriösen Journalismus durchaus vorwerfen kann, dass er diese ganze Szene der alternativen Medien in den letzten Jahren vernachlässigt hat. Das liegt einerseits daran, dass wir nur wenige medienjournalistische Rubriken in den Leitmedien haben. Das heißt, man erfährt eigentlich nur selten, was geschieht bei diesen alternativen Medien und wenn, dann überlasst man das Nischenmedien wie eben Volksverpetzer, Übermedien oder auch Korrektiv. Das heißt, ich finde, seriöse Medien müssten dieses Thema stärker auf dem Radar haben, weil, was ich vorhin gesagt habe, zwischen der Politik und diesen rechtsalternativen Medien hat sich ein symbiotisches Verhältnis entwickelt. Das heißt, das ist eigentlich ein Thema der innenpolitischen Analyse.
Ich wollte gerade sagen, das gehört ja nicht in die Medienrubrik. Das ist ja ein viel breiteres Phänomen.
Ganz genau. Und es wird auch sehr wenig darüber berichtet, wo die Verbindungen zur Politik liegen. Wobei ich da auch sagen muss, ich finde es durchaus gut, dass in Deutschland auch zum Beispiel CDU-Politiker konsequent damit konfrontiert werden, wenn sie bei News, diesem Krawallportal, auftreten. Sowas haben wir in Österreich viel seltener. Das ist mal die Rolle der Medien. Das, glaube ich, wird ganz wichtig sein, dass hier seriöse Medien auch stärker das als ein politisches Thema und nicht als ein rein medienjournalistisches, brancheninternes Thema wahrnehmen. Zweitens die Rolle der Politik. Ich habe schon angesprochen, wir können beobachten, dass nicht nur die extreme Rechte oder AfD, FPÖ, solche Parteien bei alternativen Medien auftreten, sondern zunehmend das auch bei anderen politischen Lagern der Fall ist. Und eben interessanterweise gerade bei konservativen Parteien sehen wir die Tendenz, dass auch die beginnen, bevorzugt bei diesen hyperparteiischen Medien oft am rechten Rand aufzutreten. Und das, glaube ich, ist schon auch ein Problem, weil dadurch verschaffen eigentlich demokratische Politikern einem demokratiefeindlichen oder zumindest problematischen Medium zusätzlich Aufmerksamkeit, Bekanntheit und Reichweite. Also das, glaube ich, muss auch innerhalb der Politik stärker thematisiert werden. Wir haben hier eine Verantwortung in der liberalen Demokratie. Und wenn wir nicht wollen, dass wir ein Mediensystem wie in den USA bekommen, wo Republikaner bei völlig verrückten Medien inzwischen auftreten, dann müssen wir hier auch gemeinsam definieren, wo treten wir auf und welchen Medien verschaffen wir Reichweite. Und außerdem natürlich, das ist vor allem in Österreich der Fall, ich glaube auch, was staatliche Fördersysteme betrifft. Ihr habt in Deutschland ja weit weniger Fördertöpfe, aber in Österreich haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, dass auch rechtsalternative Medien einerseits staatliche Fördergelder und andererseits aber auch zum Teil Inserate erhalten. Und da, glaube ich, braucht es eine viel stärkere Debatte auf Gesetzesebene, dass wir nur journalistische Medien fördern. Und dann zu guter Letzt noch die Zivilgesellschaft. Da, glaube ich, ist genau das Problem, dass wir gerade so eine Dominanz ganz rechter Medien im digitalen Raum haben. Und wir alle kennen die Mechanismen von YouTube, von X und so weiter. Wir wissen, wie schnell man in diese mediale Echokammer gelangt. Das heißt, als Zivilgesellschaft muss ich mir überlegen, wie dringe ich wieder in diese Echokammer rein, wenn ich nicht will, dass immer mehr Leute diesen propagandistischen Medien verfallen. Und da, glaube ich, ist durchaus ein Problem, dass auch zivilgesellschaftliche Akteure das in den vergangenen Jahren unterschätzt haben, wie wirkmächtig digitale Propaganda ist. Und ich muss mir hier mit eigenen Medienangeboten ein attraktives Gegenangebot schaffen. Und ich glaube, das kann nicht alleine der seriöse Journalismus leisten.
Wenn, wie du sagtest, nur journalistische Medien gefördert werden sollten, dann bin ich aber doch wieder eigentlich am Anfang unserer Sendung. Wie erkenne ich die denn trennscharf genug?
Das ist durchaus schwierig, weil ich finde, auch der Gesetzgeber sollte nicht inhaltliche Vorgaben machen, was seriöser Journalismus ist. Ich habe hier aber einen, würde ich sagen, professionsethischen Ansatz. Ich glaube, dass die Mitgliedschaft in Selbstkontrollorganen, Redaktionsstatut, Ausbildungseinrichtungen in Medien, dass das Kriterien sind, die wir heranziehen können. Und wir haben in Österreich jetzt eine qualitätsorientierte Journalismusförderung seit 2 Jahren. Die zum Beispiel hat als Hauptmerkmal, es müssen 3 hauptberufliche Journalisten sein, die dort angestellt sind. Ich sehe das zu wenig, weil ich auch glaube, dass wir ja in den nächsten Jahren eher das Phänomen haben werden, dass vor allem Oligarchen und Millionäre weitere Medien aus politischen Interessen gründen werden.
Stellst du halt 10 Leute an, die den ganzen Tag zu Hause bleiben, ja.
Genau. Und wir haben das auch schon in Österreich. Wir haben da ein Pendant zu News. Also das ist der Express, der gehört mittlerweile auch zu 75% News oder der Firma hinter News. Und der zum Beispiel erhält jetzt immer wieder Medienförderungen, obwohl er eigentlich hyperparteiisch ist und in erster Linie nicht Journalismus macht, sondern ein politisches Scharnierportal ist zwischen bürgerlichen und rechten Lager. Und da müsste der Gesetzgeber natürlich viel präzisere Kriterien schaffen.
Wenn du sagst, die Politik müsste sich Gedanken darüber machen, in welchen Medien sie auftritt, wem sie da Interviews gibt, wird die Politik natürlich sagen, naja, wir gehen dahin, wo das Elektorat sitzt. Also wir holen die Leute da ab, wo sie stehen. Wir erreichen die ja sonst gar nicht. Wie kommen die da raus?
Ich halte das für ein vorgeschobenes Argument, denn du erhältst im digitalen Raum heutzutage sehr leicht Aufmerksamkeit und du kannst auch einem seriösen Medium das Interview geben und über deinen Social-Media-Kanal das auch verbreiten. Natürlich, es stimmt schon, bei einem Portal wie News sind viele AfD-Anhänger und wahrscheinlich werden viele Politiker den Irrglauben haben, dass man dadurch Wähler zurückholt. In Wahrheit hat das aber nur eine bestätigende Funktion, weil man merkt ja die politische Anbiederung ans rechte Lager. Da haben Wähler ein sehr gutes Sensorium dafür, was Politiker bezwecken wollen, glaube ich. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie stark das oft auch innerpolitische Machtkämpfe in den jeweiligen Lagern sind. Gerade in der CDU gibt es mittlerweile ein eigenes Lager, das sich auch in einer Denkfabrik R21 zeigt. Die haben das Ziel, mutmaßlich die Brandmauer zur AfD zu beseitigen, um dann wieder bestimmte eigene politische Positionen durchsetzen zu können. Und da ist ein Medium wie News ein entsprechendes Hilfsmittel auch. Also das ist jetzt, gerade sieht man zum Beispiel bei dieser NGO-Frage, dass da gerade eine sehr lange Dokumentation auf News erschienen ist, die auch ganz wieder wunderbar zeigt den Unterschied zwischen Journalismus und Propaganda. Und dementsprechend gibt es einfach auch gewisse konservative Politiker, die in diesen Medien eine Chance sehen, dass eine Diskursverschiebung nach rechts stattfindet.
Du sagtest, also jetzt, ich bin immer noch bei der Politik, also der ordnungsrechtliche Eingriff, also Verbote, also Social Media Verbot oder Publikationsverbot, hältst du für den falschen Weg? Wie würdest du da das Verbot von Russia Today einordnen?
Das sehe ich in der Tat weniger kritisch, weil da geht es um außenpolitische Fragen und sicherheitspolitische in erster Linie. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel jetzt bei dem Kompaktverbot es möglicherweise durchaus mehr Sinn gemacht hätte, über den russischen Einfluss in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ich glaube, das ist wieder die berühmte Frage, wie ist man tolerant zu den Intoleranten? Sollen wir als Demokratien autoritären Kräften aus dem Ausland ein Podium bieten? Und ich finde, da kann ein demokratischer Staat auch sagen, man unterbindet das. Aber natürlich auch hier, es ist immer ein Konflikt mit der Presse- und Meinungsfreiheit und das muss dann im Einzelfall abgewogen werden.
Könnte man, wenn man die Plattform, also Social Media, YouTube, X und so weiter, wenn wir die nicht verbieten wollen, könnten wir die trotzdem irgendwie einhegen, indem wir, was weiß ich, die Algorithmen verbieten, die dafür sorgen, dass bestimmte Inhalte in Dauerschleife angezeigt werden? Weil das wäre kein Eingriff in die Meinungsfreiheit, denn die Beiträge wären immer noch veröffentlicht, nur würden sie halt chronologisch abgebildet und nicht mehr priorisiert.
Das Ziel wäre sicher, dass wir künftig über soziale Plattformen kommunizieren, auf denen es keine Algorithmen gibt, die primär dazu da sind, einen möglichst lange auf der Seite zu halten und deshalb auch zu empören und emotionalisieren. Auch hier ist aber das Problem, wenn wir uns zum Beispiel den Digital Services Act anschauen, der jetzt auf EU-Ebene gelungen ist, wie stark der von den dominanten sozialen Plattformen in den USA bekämpft wird. Das heißt, auch da ist noch nicht sicher, findet über diese regulatorischen Maßnahmen wirklich eine Änderung statt. Und da bin ich wieder beim Ansatz der Gegenöffentlichkeit. Ich glaube, einerseits müssen wir langfristig auf EU-Ebene schauen, ein eigenes soziales Medium zu schaffen mit öffentlich-rechtlichem Charakter. Und jetzt aber akut sollten wir uns darum bemühen, von Plattformen wie X wegzugehen. Wir haben jetzt die kurzfristige Alternative zu Blue Sky und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass progressive Menschen ihre Energie und ihre Überzeugung in eine neue Gegenöffentlichkeit stecken. Und ich finde, das funktioniert bisher gar nicht mal so schlecht. Es ist durchaus gelungen, große Accounts von X wegzubekommen. Und ich würde auch jeden Politiker, der sich der Demokratie verpflichtet fühlt, raten, geht von X weg, seid selbstbewusst, ihr werdet euer Publikum, wenn ihr das glaubwürdig transportiert, mitnehmen können. Denn was wir jetzt gerade sehen, ist, dass grünen Politiker weiter auf Ex kommunizieren.
Weil Gegenrede so wichtig ist.
Aber das ist keine Gegenrede. Man fügt sich propagandistischen Strukturen, weil man glaubt, man kann auf dieser Plattform etwas gewinnen. Und das ist ein Irrglaube. Ich werde die Leute, die dort sind, nicht überzeugen, sondern ich sollte meine Energie in was Neues stecken und interessant. Als bei uns in Österreich Accounts wie Armin Wolf und Florian Klenk weggegangen sind von Ex, hat die FPÖ eine Presseaussendung gemacht, wie sehr sie sich daran stört, dass die weggehen und die haben ein Problem mit Meinungsfreiheit. Und da hat man gesehen, die FPÖ, die sehr gut war jetzt im Aufbau der Gegenöffentlichkeit, wie sehr ihr das gegen den Strich geht. Also in diesem Sinne kann ich nur jedem raten, wenn ihr die Autoritären und Rechten ärgern wollt, dann geht bitte besser heute als morgen von dieser Plattform weg.
Ist das dann auch die Zukunft? Also wir hatten es ja vorhin mit der Geschichte bis heute sozusagen. Was denkst du, wie es mit diesen alternativen Medien weitergeht? Also du sagtest, die werden weiterhin Bekanntheit erlangen. Werden wir irgendwann, also sowas wie Blue Sky ist ja im Grunde schon die Alternative zur Alternative. Wird sowas mehr werden in Zukunft?
Also ich habe das vorhin vielleicht mit einer etwas zu großen Sicherheit gesagt. Es kann auch sein, durch die Entwicklungen in KI, dass alternative Nachrichtenseiten in wenigen Jahren gar nicht mehr so eine große Bedeutung für politische Akteure haben werden. Allerdings muss man schon sagen, das Internet schafft einfach eine völlig neue oder eine neu strukturierte Öffentlichkeit, die es jedem Einzelnen ermöglicht, ein eigenes Medium aufzubauen. Und ich glaube, das werden Politikerinnen und Politiker weitermachen. Die Frage ist nur, wird das sein, was es vor allem in den 2010er Jahren waren, pseudo-journalistische Nachrichtenseiten, oder werden es in Zukunft vielleicht eben KI-generierte Avatare sein? Also wir haben ja auch schon gesehen, die AfD hat in den letzten Wahlkämpfen vermehrt schon auf KI-generiertes Bildmaterial gesetzt. Und in den USA haben wir gesehen, dass bei Donald Trump nicht mehr wie 2016 Breitbart News ein wichtiges Mittel war im Wahlkampf, sondern Podcasts. Also Podcasts wie Joe Rogan dürften diesmal wahlentscheidend gewesen sein. Deswegen glaube ich, es ist noch nicht sicher, welche Art von Alternativmedium wird sich durchsetzen. Aber es ist derzeit zumindest davon auszugehen, dass das, was wir früher hatten, sogenannte Gatekeep, seriöse Medien, diesen Weg zurück wird es wohl nicht mehr geben. Dementsprechend, wir müssen uns auf eine neue Form von politischer Kommunikation auch einstellen. Und deswegen ist Aufklärung eben umso wichtiger.
Sind wir, also als Publikum, sind wir diesen neuen Zeiten überhaupt gewachsen, emotional, intellektuell?
Ich fürchte nein. Also ich glaube schon, dass es momentan zunehmend wieder ein Bewusstsein dafür gibt, wie viel Propaganda im Internet betrieben wird. Also auch man sieht zum Beispiel im aktuellen Digital News Report, für Österreich habe ich die Zahlen, dass das Vertrauen in Nachrichten wieder steigt. Ich glaube, da war Corona wirklich ein sehr starker Downer. Aber ich glaube jetzt, auch vor dem Hintergrund, dass die sozialen Plattformen immer problematischer werden, kann es durchaus sein, dass Menschen sich wieder dem seriösen Journalismus stärker zuwenden, der diese Fülle an Informationen und Bildmaterial für einen einordnet. Das wäre meine Hoffnung. Aber wir sehen schon immer bei Krisenereignissen und Zäsuren, wie schwer es geworden ist, einen gesellschaftlichen Mindestkonsens zu entwickeln. Und das sehe ich eigentlich gerade das Hauptproblem. Wie gelingt es uns auch in den nächsten Jahren bei all diesen Krisen, die wir haben, gewisse Maßnahmen zu setzen, ohne dass von der einen Seite permanent diese Gegenpropaganda kommt, die es so schwierig macht und eben bei Themen wie Klimaschutz, Energiewende und all dem eigentlich einen Minimalkonsens verhindert.
Luis Paulitsch, ich danke dir.
Vielen Dank aus Wien.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Luis' Buch über alternative Medien ist beim Springer Verlag erschienen, was nicht der Axel Springer Verlag ist, sondern der Wissenschaftsverlag und kostet 17 Euro, digital 13.
Ist nicht tot.